Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte. Halloween ist die Nacht der Toten. Und die Lautstärke aus der Disco Penthouse könnte die Toten tatsächlich wieder aufwecken. Elektro, House und Dance schallt von den Wänden und ist auch auf der Straße vor der Disco zu hören. Dort geht der Lärm aber in der Halloween-Nacht unter. In Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens, sind viele Häuser am Halloween-Wochenende 2010 dekoriert. Die Straßen sind voller Menschen, Partys laufen auf Hochtouren, einige Kinder sammeln Süßigkeiten und die Innenstadt ist mit Autos verstopft. Besonders in der Zona Rosa, einem beliebten Viertel voller Restaurants, Bars und Clubs. Es liegt im Norden von Bogota, gilt als sicherer Ort für Einheimische und Touristen und zieht die exklusivsten Partygänger an.
Auch im Penthouse, einer Disco im Herzen der Zona Rosa. Hier kostet der Eintritt 20.000 Pesos und das billigste Bier etwa 10.000. Das sind umgerechnet knapp 8 Euro für den Eintritt und 4 Euro für ein Bier. Nach unseren Preisen normal, aber wenn wir uns das durchschnittliche Monatseinkommen in Kolumbien mal anschauen, sind das extrem hohe Preise. Das lag damals nämlich etwa bei 470 Euro. Die Disco erstreckt sich über mehrere Stockwerke, hat eine Terrasse und zieht die Elite der Hauptstadt an. Unter den 500 jungen Menschen, die in der Nacht zum 31. Oktober 2010 zu lauter Musik tanzen, sind auch junge Studierende der Universidad de los Andes, einer Privatuniversität in Kolumbien, die zu den besten südamerikanischen Unis gehört. Seit mehreren Stunden feiern Luis und seine Freunde schon Halloween und den Geburtstag eines Freundes.
Mittlerweile ist es 3 Uhr morgens. Die verkleidete Gruppe hat die Disco verlassen und wartet auf den SUV, den der Parkservice vorfahren soll. Während ein paar von ihnen planen, noch etwas bei McDonald's essen zu gehen, ist Luis unruhig. Er geht auf dem Bürgersteig vor der Disco auf und ab. Das fällt auch seiner besten Freundin Jessie auf. Sie schaut zu ihrem besten Freund rüber. Er ist auf jeden Fall betrunken. Sie haben ihm schon Teile des Kostüms abgenommen. Seinen roten Mantel, die roten Hörner und den Teufelsschwanz. Jetzt steht er in schwarzer Hose und dunklem Hemd da und tritt auf der Stelle. Und dann läuft er los.
Jessie schaut Luis verdutzt hinterher. Sie schaut kurz zu ihren Freunden rüber, gibt ihnen ein Zeichen und geht schnell hinterher. Das bemerkt auch Laura. Sie datet Luis seit ein paar Wochen und blickt den beiden stirnrunzelnd nach. Sie sagt noch Bescheid, dass die anderen aus der Gruppe ihren SUV nehmen und sie aufgabeln sollen. Dann läuft auch sie Luis hinterher. Luis ist schnell. Er läuft durch die Straßen der Zona Rosa, aber Jessie und Laura können ihn vor einer Bar einholen. Jessie hält Luis fest, fragt, wo er alleine so plötzlich hin wolle, und Luis sagt, er habe Hunger. Er will einen Hotdog essen. Dann blickt er Jessie an und fragt, ob sie sich an vor 2 Jahren erinnern könne. Jessie starrt ihn nur an, versteht kein Wort und Luis marschiert mit einem »Egal« auf den Lippen weiter.
Jessie und Laura holen ihn an einem Hotdog-Stand wieder ein. Luis kauft sich gerade etwas zu essen. Er scheint irgendwie verärgert und will alleine sein. Plötzlich klingelt sein Handy. Er geht ran, sagt ein paar Worte auf Englisch und legt wieder auf. Dann gibt er das Handy Laura, die ihre Freunde anrufen will, damit sie sie mit dem Wagen abholen können. Jessie bleibt bei Luis, während Laura telefonierend zur Straße geht und nach dem SUV Ausschau hält. Die Straßen sind verstopft, es ist viel los in der Halloween-Nacht. Jessie blickt von der vollen Straße, wo Laura steht, zurück auf Luis neben sich und sieht noch, wie der angebissene Hotdog zu Boden fällt. Bevor sie überhaupt irgendwie reagieren kann, rennt Luis schon wieder los.
Jessie muss irgendein Geräusch gemacht haben, denn Laura dreht sich jetzt um und sieht, wie Jessie ein Stück losrennt, aber dann wegen ihrer hohen Schuhe stehen bleibt. Laura rennt ihr nach, sieht, wie Luis hinter einer Ecke verschwindet, drückt Jessie ihre Tasche in die Hand und rennt dann hinter ihrem Freund her. Laura trägt flache Schuhe und kann so auch besser rennen.
Jessie bleibt mit der Tasche zurück, fischt ihr Handy hervor und ruft ihre Freunde an. Mittlerweile ist es 3.29 Uhr. Sie sagt ihnen, wo sie ist und wartet.
Währenddessen rennt Laura hinter Luis her. Sie rennen mehrere Blocks in Richtung Norden. Ohne anzuhalten, sprintet Luis über die Straßen. Laura ruft, bekommt ihn manchmal zu fassen, aber Luis rennt immer weiter. Doch dann bleibt er stehen. Er duckt sich auf den Boden. Er hat seine Uhr fallen gelassen, ein Geschenk seines Vaters. Laura holt ihn ein, packt ihn am Hemdkragen und hält ihn fest. Sie sind mittlerweile in einem dunklen Park angekommen. Luis zeigt Laura die Uhr, sagt, es sei das wichtigste Geschenk seines Vaters und bittet sie dann zu gehen. Er will alleine sein.
Luis' Handy klingelt. Es ist Jesse. Laura hält Luis ja immer noch fest, nimmt sein Handy und sagt Jesse, dass sie im Park Elviray sind. Doch plötzlich löst sich Luis von Laura. Er stößt sie weg und rennt schon wieder los, mitten in die Dunkelheit hinein. Laura rennt Luis hinterher. Sie sieht noch seine Silhouette im Halbschatten, genau dort, wo der Boden plötzlich endet. Dann ist Luis in der Luft und dann plötzlich gar nicht mehr zu sehen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, eurem Zuhause für True Crime mit Patrick Strobusch und...
Und mit Anne Luckmann, hallo!
Wenn wir sowieso schon beim Thema Halloween sind, feierst du Halloween eigentlich?
Also ich habe es schon ein paar Jahre gar nicht gefeiert, aber früher war ich regelmäßig auf Home-Halloween-Partys. Also da hat immer ein Freund bei sich zu Hause eine fette Party geschmissen und es kamen auch wirklich alle verkleidet. Und ja, es war feuchtfröhlich am Ende
des Abends. Man kennt die Feiern, ja.
Genau, ja. Aber ja, in letzter Zeit wirklich gar nicht mehr. Wie ist es bei dir?
Genau, also beim Thema Verkleiden gehört ja dazu, aber ist ehrlich gesagt nicht so meins. Die Homepartys bei mir waren feuchtfröhlich, aber halt nicht so wirklich mit Verkleiden. Und jetzt in letzter Zeit muss ich sagen, ist es glaube ich auch eher generell ein bisschen entspannter so. Meine Freundin will immer gerne Horrorfilm gucken. Ich bin auch zugegebenermaßen nicht der größte Fan von Horrorfilmen. So. Ich habe letztes Mal auf jeden Fall mit Freunden ein Horrorspiel dazu gespielt.
Und was ist ein Horrorspiel? Also so ein Online-Game oder auf einer Konsole?
Ein
oder
Online-Game?
Nein,
ja, genau.
Wie so
ein richtiger Boomer. Ja, genau. Ist einfach ein Online-Game, was ich mit Freunden spiele. Und man ist da so Geisterjäger. Was tatsächlich, wenn ich sage, ich mag keine Horrorfilme, teilweise noch gruseliger ist als ein Horrorfilm, weil du ja selbst drin bist und selbst die Handlung bestimmen kannst.
Oh Gott, das wäre gar nicht mein Ding. Siehst du, ich weiß ja nicht mal, wie das heißt, da geht's ja schon los. Ich kann mir aber auch keine Horrorfilme anschauen, also wirklich so gar nicht, weil ich dann bestimmt 3-4 Nächte danach nicht schlafen kann, weil ich mir dann ja meinen eigenen Film schiebe und das nicht so richtig abgrenzen kann. Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt aber wieder auf das Halloween 2010.
Dort hatte sich unser heutiger Fall zugetragen, nämlich in der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober in Kolumbien.
Werbung. Werbung Ende.
Der Fall rund um Luis ist in Kolumbien auch ziemlich bekannt, was aber auch heißt, dass die meisten Quellen auf Spanisch sind. Im Spanischen sind wir jetzt nicht so erfahren, aber wir wollten euch den Fall unbedingt erzählen. Daher haben wir die Artikel und Dokumente unter anderem mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, zum Beispiel DeepL, übersetzen lassen und tragen die Fakten wie immer nach bestem Wissen und Gewissen zusammen.
Zurück zum Morgen des 31. Oktober 2010. Es ist kurz nach 3:30 morgens in der Hauptstadt Bogota. Jesse sitzt mittlerweile im Auto mit ihren Freunden und ruft Luis auf dem Handy an. Sie hat den anderen erzählt, dass er beim Hotdog-Essen einfach weggerannt sei und Laura hinterher ist. Laura geht währenddessen an Luis' Handy. Sie ist völlig aufgelöst, kann kaum sprechen und sagt mehrmals, dass Luis gefallen sei oder gesprungen. Sie kann ihn nicht mehr sehen. Jesse versucht, sie zu beruhigen und findet heraus, dass die beiden im Elviray Park sind und lotst den Wagen der Freunde dorthin. Es ist nur eine kurze Fahrt. Ungefähr 5 Minuten später sind sie schon dort.
Sie halten an einer Straße, die den Park in 2 Teile teilt. Unter der Straße liegt eine Unterführung für den Kanal, der durch den Park fließt. Genau dort laufen die Freunde hinunter in den Park. Laura steht am Rand des Kanals. Der ist etwa 2 Meter tief und gepflastert. Zu sehen ist nichts, es ist stockdunkel. Laura ist hysterisch und panisch. Sie ruft mehrmals nach Luis. Mit ihren Handys leuchten die Freunde den Kanal hinunter, sehen aber überhaupt nichts. Es ist nass, feucht und rutschig. Das andere Ende der Unterführung können sie nicht sehen. Sie gehen auf die andere Seite des Tunnels, der etwa 70 Meter lang unter der Straße verläuft. Auch dort können sie nichts sehen. Luis ist wie vom Erdboden verschluckt.
Laura erzählt den Freunden nochmal, was passiert ist. Sie kamen im Park an, bleiben an einer Ecke stehen, wo ein Zeitungsgebäude ist, gingen dann auf eine Bank zu, als Luis plötzlich wieder anfing zu rennen. Er hebt seine Arme, läuft zur Seite auf den Kanal zu und sie sieht seine Silhouette in der Luft. Es ist das Letzte, was sie von Luis sieht. Laura und ein Freund von Luis beschließen, zu einer Polizeiwache in der Nähe zu gehen. Sie erzählen, was passiert ist. Die Polizisten nehmen die beiden aber offenbar nicht ganz ernst. Laut José Monsalve, einem Journalisten, der später auch ein Buch über diesen Fall geschrieben hat, sind die Polizisten wenig hilfreich. Sie sagen den Freunden, dass sie Luis gut suchen sollen und dass er möglicherweise schon längst zu Hause im Bett schläft.
Um ehrlich zu sein, ist das ja schon ziemlich unvorsichtig von der Polizei. Auch wenn Autor Monsalve sie ein bisschen verstehen kann. Er sagt in einem Interview später, es handelt sich um eine Gruppe von Verkleideten, die um 3 Uhr morgens kommen, um zu sagen, dass ihr Freund verloren gegangen sei. Dass bei Feierwütigen mal wer verloren geht, das passiert ja schon mal. Laura besteht aber darauf, dass die Polizisten nach Luis suchen und schafft es, 2 Polizisten auf Streife zu überzeugen, ihnen zu helfen. Sie sind auf Motorrädern unterwegs und leuchten in den Kanaltunnel hinein, sehen aber auch nichts. Nur seichtes Wasser. Etwa 10 Minuten schauen sie sich im Park um, dann sind sie überzeugt. Der junge Mann ist bestimmt betrunken und sicherlich selbst aus dem Kanal und dem Tunnel rausgekommen. Das Wasser ist nicht hoch. Bestimmt ist er mit einem Taxi nach Hause gefahren.
Die Freunde beschließen, Louis' kleinen Bruder anzurufen. Der ist 15 Jahre alt und ziemlich verschlafen, als er gegen 4.15 Uhr aus dem Bett geklingelt wird. Er geht in das Zimmer seines älteren Bruders, aber das ist leer. Den Anruf bekommt auch die Mutter von Luis mit. Sie erfährt, dass irgendwas passiert ist und fährt mit ihrem jüngsten Sohn sofort los in den Park. Dort hat Laura mittlerweile die Feuerwehr verständigt und hofft, dass die nach Luis suchen. Als die Feuerwehr anrückt, muss Jessie nach Hause. Mittlerweile ist es 4.30 Uhr und Jessie und Laura tauschen noch ihre Nummern aus, denn die kennen sich noch gar nicht lange, wollen aber auf jeden Fall in Kontakt bleiben, falls es Neuigkeiten von Luis gibt. Kurz darauf treffen 5 Feuerwehrleute im Park ein. Sie reden mit Laura und erfahren, was passiert ist und machen sich dann mit Taschenlampen auf den Weg. Auch sie leuchten über das seichte Wasser. Sie richten die Lampen von beiden Seiten in den Tunnel, sehen aber nichts. Das Wasser im Kanal ist so ruhig, das würde niemanden mitreißen. Da sind sich alle Feuerwehrleute sicher und rücken bald wieder ab. Ungefähr 20 Minuten hat diese Suche gedauert. Als Louis' Mutter und sein kleiner Bruder auftauchen, da berichten Laura und die Freunde von der Suche. Als die Freunde schließlich nach Hause gehen, da sucht Louis' Mutter in Krankenhäusern und auf Polizeistationen nach ihrem Sohn, den ganzen Morgen lang.
Es ist mittlerweile der 31. Oktober 2010, vormittags. Als Laura aufwacht, erfährt sie von Louis' Bruder und Jessie, dass Luis immer noch vermisst wird. Sie und Louis' Freunde treffen sich wieder im LVRA-Park. Sie starten eine Suche auf Facebook und drucken Flyer mit einem Bild von Luis aus, die sie in der Gegend aufhängen. Mittags durchsuchen die Freunde und Luis' Familie nochmal den Park.
Luis' Mutter muss sehr verzweifelt sein. Wir können gar nicht nachvollziehen, wie schlimm das Gefühl überhaupt sein muss, dass ihr Sohn vermisst wird. Wie verzweifelt sie ist, das zeigt sich, als sie am Nachmittag nochmal bei der Feuerwehr anruft und darauf besteht, dass die im Park und im Kanaltunnel nach Luis suchen sollen. Die Einsatzkräfte aber wimmeln sie ab, denn sie haben ja schon morgens gesucht und wollen nicht nochmal ausrücken. Die Zeitung Semana berichtet, dass Luis' Mutter dann Gummistiefel verlangt, um selbst im Tunnel nach ihrem Sohn zu suchen. Erst dann rückt die Feuerwehr an, offenbar damit die Mutter Ruhe gibt.
Es sind wieder 5 Feuerwehrleute, die abends im Park ankommen. Skeptisch packen sie ihr Gerät aus. Dieses Mal wollen sie mit Ausrüstung in den Tunnel hineingehen. Laura zeigt ihnen nochmal den Ort, wo Luis in den Kanal gefallen oder gesprungen ist, und von dort arbeiten sie sich vor. Und dann betreten sie den Tunnel. Mittlerweile ist es nach 19 Uhr abends.
2 Feuerwehrleute sind in dem dunklen Tunnel unterwegs. Die roten Backsteine an der Wand sind nass und glitschig. Die Feuerwehrleute hören das Rauschen von Wasser. Sie stehen aber nicht tief. Das Wasser bedeckt gerade einmal die Füße und geht über die Knöchel. Sie arbeiten sich langsam vor. Nach ungefähr 15 Metern erreichen sie ein Rohr, aus dem Wasser kommt. Sie gehen weiter. Dann erreichen sie einen kleinen Wasserfall. Von hier kommt also das Geräusch von rauschendem Wasser, das Sie hören. Hier ist ein Höhenunterschied im Tunnel, so eine Art Rampe, über die Wasser fließt. Und direkt dahinter, da liegt etwas Schwarzes.
Die Feuerwehrleute leuchten mit ihren Taschenlampen. Es ist der Körper eines Mannes. Er liegt bäuchlings im Wasser, seine Arme nach hinten und ein Bein angewinkelt. Er trägt dunkle Hosen und ein dunkles Hemd. Seine schwarzen Locken auf dem Kopf sind völlig nass. Die Feuerwehrleute blicken sich entsetzt an. Dann drehen sie um, denn sie brauchen eine Trage.
Als sie aus dem Tunnel kommen, blicken sie in erwartungsvolle Gesichter. Nach einem kurzen Moment sagen sie: Wir haben ihn gefunden. Und der Schock, der jetzt folgt, der ist natürlich groß. Louis' Mutter schreit und weint. Laura wird ohnmächtig und muss im Krankenwagen versorgt werden. Und Jessie, die ist zu Hause, als sie es erfährt und kann es überhaupt nicht glauben. Sie ruft ungläubig immer wieder auf Louis' Handy an. Louis' Mutter hat es in der Hand und drückt auf den Annahmeknopf. Sie wiederholt nur immer wieder einen Satz. Gott hat ihn genommen.
Die Feuerwehr zieht Louis' toten Körper auf einer Trage aus dem Tunnel. Ein Arzt macht sich vor Ort ein Bild von ihm, dann wird die Leiche in die Gerichtsmedizin transportiert. Louis hat mehrere Verletzungen im Gesicht, Abschürfungen und Hämatome am Unterkiefer, an den Wangenknochen und an der Oberlippe. Er hat eine Prellung am Schädel. Der Rest seines Körpers ist unversehrt. Sein Hemd ist intakt, keine Knöpfe fehlen, seine Schuhe sind zugebunden und auch sein Gürtel sitzt an der richtigen Stelle. Nichts ist gerissen. Auch seine Hände sind unverletzt.
Doch Louis hatte jede Menge Alkohol im Blut. In den offiziellen Gerichtsdokumenten steht etwas von einer Alkoholvergiftung dritten Grades. Ob das jetzt 3 Promille oder einer bestimmten Skala entspricht, das können wir nicht sagen. Normalerweise wird eine Alkoholvergiftung in verschiedenen Schweregraden angegeben. Was wir aus dem Kontext der Quelle herauslesen konnten, ist, dass Louis ordentlich betrunken war. Offenbar ist es bei einer Grad-3-Vergiftung schon schwierig, überhaupt aufrecht zu stehen. Die Gerichtsmedizin findet auch Wasser in seiner Lunge. Die Autopsie ergibt, dass Louis ertrunken ist. Er wurde gerade einmal 20 Jahre alt.
Louis wird am 23. Mai 1990 in Kolumbien geboren. Er studiert an der Privatuniversität in Bogota Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen, gleich 2 Studiengänge. Louis ist sehr intelligent, hat schon als Kind immer die besten Noten und ist an der Uni sogar Mentor in 2 verschiedenen Klassen. Im Sommer besucht er die USA, um sein Englisch aufzubessern. Louis ist auch sehr sportlich. Er hat Dutzende Medaillen in verschiedenen Disziplinen. Er ist groß, kräftig, attraktiv, hat einen Sinn für Humor und die Leute finden ihn sympathisch. Auf einem Ausflug mit Kommilitonen lernt Louis 3 Wochen vor seinem Tod die 20-jährige Laura kennen. Sie studieren das Gleiche. Auch Laura will Ingenieurin werden. Sie verstehen sich sofort sehr gut. Und sie verbringen sehr viel Zeit miteinander, schreiben sich, gehen gemeinsam in die Mensa und zum Unterricht. Sie daten sich und lernen sich gerade erst kennen. Laura kommt aus einer wohlhabenden Familie, aber auch Louis' Eltern verdienen nicht wirklich schlecht. Immerhin studieren beide auf einer privaten Uni.
Sie verabreden sich für den 30. Oktober 2010 zu einer Halloween-Party. Louis ist erst offenbar nicht so sicher, ob er mit will, und macht eine Pro- und Kontraliste und schreibt Laura auf die Pro-Seite. Offenbar gibt es noch Dinge zu klären. Er will sie erobern. Laura versucht gerade noch gedanklich aus der Beziehung zu ihrem Ex-Freund herauszukommen. Aber mit dem gibt es keine Probleme. Laura holt Louis gegen 21 Uhr ab und sie fahren gemeinsam mit Freunden in Richtung Penthouse, wo sie Halloween und den Geburtstag eines Freundes feiern. Ein Abend, der eine grauenvolle Wendung nehmen wird.
In den Medien ist Louis' Tod zunächst nur eine kleine Notiz, ein tragischer Unfall, ein trauriger Vorfall an Halloween. Louis' Mutter und die Familie können das nicht verstehen. Ihr Sohn hat kein Alkoholproblem, er ist nicht besonders temperamentvoll. Er würde sich nicht einfach so in einen Kanal werfen. Einen möglichen Suizid schließen sie aus. Aber einen Unfall auch. Wie hätte Louis mit so viel Alkohol im Blut überhaupt noch rennen können, fragen sie sich. Louis' Mutter kann nicht loslassen. Sie fragt jeden Tag bei der Justiz nach, aber die Staatsanwaltschaft antwortet jedes Mal, es war ein Unfall.
Und so vergeht fast ein Jahr. bis die Mutter von Louis eines Nachts einen Traum hat. Der wird seitdem in diesem Fall in sämtlichen Zeitungen zitiert, wenn es um die Ereignisse rund um Halloween geht. Louis' Mutter träumt nämlich von ihrem Sohn, der ihr in diesem seltsamen Traum sagt: Mama, die Antwort ist in meinem Körper. Suche ihn. Bevor dieser Satz zu einer Schlagzeile wird, nimmt Louis' Mutter ihn sehr wörtlich. Denn sie glaubt, dass Tote im Traum mit den Lebenden kommunizieren und Louis ihr ein Zeichen gibt. Louis' Familie stellt daraufhin eigene Experten und private Ermittler ein und sie beauftragen sogar einen Arzt mit einer zweiten Autopsie. Louis' Körper wird exhumiert und nochmals untersucht.
Und der Arzt, der die zweite Autopsie durchführt, kommt zu einem schockierenden Ergebnis. Der Arzt findet weitere Verletzungen und sagt, dass Louis im Gesicht 7 weitere Frakturen hat, die bei der ersten Autopsie nicht berücksichtigt wurden. Für den Arzt sind die Verletzungen nicht auf einen Sturz zurückzuführen, sondern auf Schläge ins Gesicht. Sogar mit einem Gegenstand. Das Ergebnis der zweiten Autopsie lautet demnach: Louis starb einen gewaltsamen Tod. Und mit diesem Ergebnis nimmt die Staatsanwaltschaft in Bogota die Ermittlungen im August 2011 wieder auf. Staatsanwalt Antonio González ermittelt jetzt in einem Mordfall.
Für ihn gibt es zum einen die forensischen Beweise. Dass der Arzt bei der zweiten Autopsie zu dem Ergebnis kommt, dass Louis geschlagen wurde. Außerdem hat Louis offenbar auch Male auf dem Rücken. Er wurde aber bäuchlings liegend aufgefunden. Für die Staatsanwaltschaft ist das ein Indiz, dass Louis erst später in den Tunnel gebracht wurde. Sie befragen auch die Feuerwehrleute, die die erste Suche durchgeführt haben, aber nichts gefunden haben. Auch im Tunnel hätten sie nachgesehen und keine Leiche gefunden. Außerdem argumentiert die Staatsanwaltschaft, dass dieses kleine Rinnsal Wasser im Kanal keinen 77 Kilo schweren Körper in den Tunnel hätte mitreißen können. Und auch der Alkoholpegel in seinem Blut findet die Staatsanwaltschaft komisch. Wie hätte Louis so betrunken noch mehrere Blocks weit sprinten können, wenn er schon beim Gehen hätte gestützt werden müssen?
Die Staatsanwaltschaft befragt auch Louis' Mutter. Und die erzählt, dass Laura nervös gewesen sei. Die Mutter habe es auch komisch gefunden, dass Laura das Handy ihres Sohnes hatte. Denn das hat er normalerweise nie abgegeben. Die Staatsanwaltschaft lässt die Telefone von Laura und Jesse überwachen. Denn die beiden haben Louis zum letzten Mal lebend gesehen. Sie zeichnen Gespräche auf, in denen sich Jesse und Laura mit Dritten unterhalten und offenbar besorgt sind, dass die Staatsanwaltschaft Beweise für ein Verbrechen hat. Und sie zeichnen Laura auf, die angeblich so etwas sagt wie: Ich habe gesehen, was passiert ist, aber ich habe nichts damit zu tun. Für Staatsanwalt González ist damit klar, wenn die Forensik sagt, es war Mord, dann hat Laura keinen Unfall, sondern einen Mord gesehen.
Für die Staatsanwaltschaft ergibt sich jetzt folgendes Bild. Louis wurde getötet. Vermutlich erleidet er einen oder mehrere Schläge auf den Kopf, wird bewusstlos und wird dann in den Tunnel gelegt, wo er im seichten Wasser ertrinkt. Und seine Freundin Laura und beste Freundin Jessie helfen mit. Oder sie wissen zumindest, wer es war. Vielleicht ist eine Liebesbeziehung das Motiv. Immerhin kommt Laura gerade aus einer Beziehung. Es könnte um Rache oder Eifersucht gehen.
2 Monate ermittelt die Staatsanwaltschaft, bis sie zu dieser Hypothese kommt und im Oktober 2011, fast genau ein Jahr nach Louis' Tod, Laura und Jessie festnimmt. Der Vorwurf: Beihilfe zu schwerem Mord und falsche Zeugenaussagen. In der Anklage vom Februar 2012 steht, dass Laura Louis zu Fall gebracht haben soll und Jessie und vielleicht auch andere sie unterstützt haben sollen. Deswegen hätte die Feuerwehr auch erst niemanden gefunden, weil sie die Leiche erst später am Fundort abgelegt hätten. Der Vorwurf gegenüber Jessie: Sie soll das Ganze vertuscht haben.
Für Laura und Jessie kommt die Verhaftung völlig überraschend. Sie werden mehrmals zu den Ereignissen in der Halloween-Nacht befragt und erzählen jedes Mal die gleiche Geschichte. Laut Laura holt sie Louis, der als Teufel verkleidet ist, so gegen 21 Uhr ab. Laura trägt ein Minnie-Maus-Outfit mit Mausohren und Schleife. Sie holen auch noch 2 weitere Freunde ab, trinken Wodka mit Orangensaft und fahren bei einem Friseursalon vorbei, wo ihre Kostüme dann noch den letzten Schliff bekommen. Dann fahren sie zur Disco, wo Jessie schon auf sie wartet. Jessie ist 19, studiert Maschinenbau und kennt Louis seit 2 Jahren, als sie gemeinsam Grundkurse an der Uni besucht haben. Die Gruppe hat eine gute Zeit und sie machen viele Fotos in ihren Kostümen. Eins davon haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt.
Die Gruppe tanzt, trinkt Alkohol und laut der Zeitung Semana will Luis Laura schließlich küssen, doch die weist ihn ab. Er sei dann ganz verändert gewesen und nicht mehr fröhlich. Gegen 3 Uhr gehen sie nach draußen. Luis ist ziemlich betrunken. Sie warten auf den Wagen vom Parkservice und dann rennt Luis los. Und dann passiert das, was wir euch ganz am Anfang dieser Folge erzählt haben. Laura und Jesse bleiben bei ihren Aussagen. Zugegeben, es klingt nach einer seltsamen Geschichte, aber es gilt die Unschuldsvermutung. Also, alles kann genau so gewesen sein.
Aber in den Medien ist es anders. Dort wird der Mord an Luis als Tatsache beschrieben. Und das, obwohl es 2 unterschiedliche medizinische Meinungen gibt und kein Gericht ein Urteil gesprochen hat. Der Fall bekommt plötzlich sehr viel Aufmerksamkeit. Dutzende Zeitungen und Fernsehsender berichten landesweit über die Halloween-Nacht. Die Staatsanwaltschaft und allen voran Staatsanwalt González ist omnipräsent, während Laura und Jesse unter Hausarrest stehen. Mit ihren Verteidigern gerät der Staatsanwalt auch mehrmals heftig aneinander. Wie genau, das wissen wir nicht. Aber die Situation und der Medienrummel scheinen so außergewöhnlich zu sein, dass die Generalstaatsanwaltschaft González sogar von seinem Posten entfernt.
Doch am Tag darauf gibt es noch größere Schlagzeilen. Denn der eigentlich versetzte Staatsanwalt González hat neue Zeugen gefunden. Und die sollen den Mord an Luis beweisen. Und es gibt eine dritte Verhaftung. Carlos wird festgenommen, der Ex-Freund von Laura. Es ist mittlerweile Juni 2012, ein paar Monate nach der Festnahme von Laura und Jesse. Lauras Ex-Freund Carlos wird wegen der Aussagen von 3 Zeugen festgenommen. Ein Zeuge will nämlich gesehen haben, wie ein Mann, der aussieht wie Luis, von mehreren anderen Männern zusammengeschlagen wird. Die beiden anderen Zeugen bestätigen das. Und sie wollen außerdem gesehen haben, wie einer der Männer, den sie später als Lauras Ex-Freund Carlos identifizieren, Luis mit einer Flasche auf den Kopf schlägt und den bewusstlosen Körper dann in einen Wagen steckt. Doch Carlos' einzige Aussage ist: Ich war nicht da, ich weiß überhaupt nichts.
Aber die Medien sehen das wieder anders. Die Zeitungen und Newsender werden aus heutiger Sicht teilweise auch heftig kritisiert. Ein großer Teil der Gesellschaft verurteilt Carlos, Laura und Jesse schon, obwohl es noch gar kein Gerichtsverfahren gab. Eine wissenschaftliche Arbeit zur Medienanalyse in diesem Fall kommt zum Ergebnis, dass die Medien nicht neutral berichtet haben. Zum Beispiel titelt die Zeitung El Pilon 2011 Gefängnis für Mörderinnen von Luis oder eine Überschrift in El Espacio aus demselben Jahr Zynische Killer. Die Medien kennen keine Unschuldsvermutung. Und besonders krass wird es in der Zeitung Semana, die schreibt: Es sind bereits 2 Dinge klar. Dass Luis umgebracht wurde und dass es einen Komplott gab, um den Mord zu vertuschen. Hinter dem Verbrechen stehen Personen, die die hohe Kunst der Intrige und der Bestechung beherrschen.
Werbung. Werbung Ende.
Noch übler wird es in der Zeitung El Espacio, die 2012 eine Karikatur der Tat abbildet. Dort sind Luis Freunde, Laura und ihr Ex-Freund zu sehen, die jubelnd auf Luis einprügeln. Carlos eine Flasche schwenkt und Luis am Boden kniet. Der Journalist José Monsalve, der ein Buch über den Fall geschrieben hat, beschreibt, dass aus dem Fall eine Art Klassenkrieg von Arm gegen Reich geworden ist. Auch wenn Luis nicht arm war, stammen Laura und Jesse aus reichen Familien. Monsalve argumentiert, dass die Gesellschaft es folgendermaßen sieht: Nur die Reichen können für eine solche Verschwendung von Leben verantwortlich sein.
Die 3 Verhafteten, Laura, Jesse und Carlos, sind also bereits von der Gesellschaft für schuldig befunden, als der nächste Skandal in den Zeitungen abgedruckt wird. Denn die Anwälte von Laura und Jesse ermitteln ebenfalls. Und Lauras Anwalt findet heraus, dass einer der 3 Kronzeugen der Anklage Sicherheitswächter ist und in jener Nacht zur besagten Zeit eigentlich an einem anderen Ort der Stadt im Dienst war. Der Zeuge verteidigt sich, dass er kurz von seiner Arbeit weggegangen ist und dann später wieder zurückkommt, aber die Aussagen der 3 Zeugen widersprechen sich mehr und mehr.
Und schließlich kommt heraus, dass die Zeugen von der Staatsanwaltschaft gekauft wurden. Die 3 Kronzeugen geben schließlich sogar zu, gelogen zu haben. Einer gibt 2013 ein Interview, in dem er sagt, dass der Vater von Luis die Zeugen bezahlt haben soll. Wer genau für die Falschaussagen verantwortlich ist, bleibt unklar. Die 3 Männer werden aber zu Gefängnisstrafen verurteilt und der Staatsanwalt González muss endgültig das Feld räumen. Der Journalist José Monsalve schreibt in seinem Buch, dass ein ehemaliger Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft gesagt habe, dass González einen schnellen Erfolg brauchte und deswegen die Zeugen manipulierte.
Für den inhaftierten Ex-Freund Carlos bedeutet es vorerst die Freilassung. Einen Prozess gibt es aber trotzdem, denn Carlos war auch auf der Halloween-Party in der Disco Penthouse. Er ist also nach wie vor verdächtig und die Anklage wegen Mordes bleibt bestehen. Im Prozess, der 2014, also 4 Jahre nach dem Tod von Louis, stattfindet, wird Carlos aber schnell freigesprochen. Über Handydaten kann nämlich bewiesen werden, dass er zum Zeitpunkt des Vorfalls am anderen Ende der Stadt ist.
Der Richter im Prozess gegen Carlos ist der Meinung, dass Louis wirklich getötet wurde und hält an der Mordtheorie fest. Er hält einen Unfall für unwahrscheinlich. Das widerspricht den Aussagen von Laura und Jesse. Und denen wird währenddessen schon in einem anderen Verfahren der Prozess gemacht. Dieser wird fast 6 Jahre dauern. Von 2011 bis 2017 sind die Justiz, die Medien und die Gesellschaft mit dem Tod von Louis beschäftigt. Und der Gerichtsprozess dauert sehr lange. Es gibt mittlerweile 15 Ordner, mehr als 4000 Blätter und etwa 100 Stunden Aufnahmen von mehr als 50 Zeugen. Die Anklage will eine Verurteilung und die Verteidigung einen Freispruch für Laura und Jesse. Wir stellen euch jetzt die wichtigsten Argumente von beiden Seiten vor.
Die Staatsanwaltschaft hält den Tod für Louis für einen Mord und stellt die Ergebnisse der zweiten Autopsie in den Vordergrund. Dieser Arzt sagt, dass die Verletzungen an der Leiche nicht mit einem Sturz, sondern mit Schlägen übereinstimmen. Die Staatsanwaltschaft beschreibt, dass die Verletzungen mit einer Person vergleichbar seien, die mit 80 km/h auf einem Motorrad unterwegs ist und einen Unfall hat. Diese Verletzungen könnten nicht durch einen Sturz aus 2 Metern Höhe verursacht worden sein. Und außerdem hätte Louis nicht mit 80 km/h auf den Kanal zurennen können. Ein weiteres Argument ist das vermeintlich seichte Wasser. Wie soll das Wasser einen 77 Kilo schweren Körper in den Tunnel mitgezogen haben, fragt die Staatsanwaltschaft.
Außerdem beschreibt die Anklage verschiedene Versionen von Lauras Geschichte. Sie habe unterschiedliche Angaben gemacht, wo Louis in den Kanal gestürzt ist und ob er gefallen oder gesprungen sei. Auch gibt es keine Beweise, dass die drei vor seinem Tod wirklich bei einem Hotdog-Stand waren. Im Magen von Louis wurden keine Hotdog-Reste gefunden und auch der Stand, wo sie den Hotdog gekauft haben sollen, wurde nie ermittelt. Und schließlich fokussiert sich die Anklage auch auf eine vermeintliche Gleichgültigkeit Lauras über den Tod von Louis. Die Anklage argumentiert, dass Laura und Jesse deshalb verurteilt werden müssen, da sie die Tat offensichtlich miterlebt und nichts gemacht hätten. Sie würden die Täter decken.
Die Anwälte von Laura und Jesse stellen hingegen die Forensik der ersten Autopsie in den Fokus und haben weitere Experten angeheuert, um diese einzuordnen. Und die argumentieren, dass es nur einen Schlag auf den Kopf gab, nämlich als Louis in den Kanal gestürzt ist. Dabei wird er ohnmächtig und ertrinkt. Die Verletzungen aus der zweiten Autopsie werden von dem Experten der Verteidigung scharf kritisiert, denn der Experte bezweifelt diese Befunde. Es soll Pfusch gewesen sein, denn auf Fotos sind neue Brüche zu sehen, die offenbar bei der zweiten Autopsie verursacht wurden. Außerdem sind Knochenfragmente bei der zweiten Autopsie verschwunden und die zweite Autopsie wurde angeblich nicht sachgemäß durchgeführt. Sie wurde nicht durch Fotos und weitere Experten dokumentiert, wie das normalerweise der Stand ist.
Ein weiterer Kritikpunkt der Verteidigung ist die erste Suche der Feuerwehr nach Louis. Sie befragen die Feuerwehrleute, die diese erste Suche durchgeführt haben, und stellen fest, dass die Einsatzkräfte nie in den Tunnel gegangen sind. Von den Enden des fast 70 Meter langen Tunnels hätten die Feuerwehrleute Louis' Leiche nicht sehen können. Sie können also gar nicht wissen, ob die Leiche erst nach der ersten Suche dorthin gelegt wurde oder ob sie nicht doch auch bei der ersten Suche schon dort gelegen hat. Die Szene wird sogar mit einer Puppe rekonstruiert.
Und Wetterexperten ordnen den Wasserstand im Kanal ein. Der 30. Oktober 2010 war einer der regnerischsten Tage des Monats. Laut den Wetterexperten führte der Kanal reichlich Wasser, da zwischen 2 und 4 Uhr morgens 70% des Gesamtregens fiel. In jener Nacht soll das Wasser eine Höhe von bis zu 99 Zentimetern gehabt haben, was dann aber schnell abgeflossen sei. Mathematisch sei es demnach möglich, dass ein 77 Kilo schwerer Mann vom Wasserstrom in den Tunnel mitgerissen wurde. Mit Handydaten macht die Verteidigung außerdem deutlich, dass Laura und Jesse am Halloween-Wochenende nirgendwo anders waren als dort, wo sie sagten, dass sie es waren. Sie konnten also die Leiche nicht von einem Ort zum anderen transportiert haben.
Die Richterin hört sich alle Beweise und Theorien an und fällt schließlich 2017 ein Urteil. 7 Jahre nach dem Tod von Luis werden Laura und Jesse von der Richterin freigesprochen. Das Urteil wird in nächster Instanz 2021 nochmal bestätigt. Für das Gericht steht fest, Luis' Tod war ein Unfall. Und die Richterin geht noch weiter und kritisiert die Staatsanwaltschaft heftig, die den Prozess nicht im Gerichtssaal, sondern in den Medien geführt habe und schon bei den Ermittlungen ohne Strategie und Methode vorgegangen sei.
Die Richterin sieht keine Beweise für Streitereien, Kämpfe oder Schlägereien oder Aggression gegenüber Luis. Sie stützt sich auf die Wissenschaft, die alle Fakten geklärt hätte. Die Leiche wurde vom Wasser weggespült. Die Staatsanwaltschaft kann nichts Gegenteiliges beweisen. Die zweite Autopsie, so das Gericht, wurde unsachgemäß durchgeführt und das Gericht ordnet sogar eine Untersuchung des zuständigen Arztes an. Beweise seien verändert worden und Knochenfragmente verschwunden, die dann falsch interpretiert wurden. Auch der Einsatz der Feuerwehrleute soll nachträglich untersucht werden, weil die erste Suche nach Luis nur 20 Minuten gedauert habe, außerdem dürftig und oberflächlich war. Das Gericht glaubt Laura und Jesse. Ihre Geschichte zeige Konvergenz und Übereinstimmung. So steht es im Gerichtsdokument.
Die Reaktionen auf das Urteil sind heftig. Allen voran die Familie von Luis. Bis heute geben die Familienangehörigen Interviews, in denen sie argumentieren, dass Luis' Tod Mord war. Die Staatsanwaltschaft habe das bewiesen. Und das Gericht im Prozess gegen Ex-Freund Carlos ist ja auch zu diesem Ergebnis gekommen. Es gebe keine Gerechtigkeit, so der Vater von Luis. Laura und Jesse hätten gelogen. Die beiden hätten Luis nicht getötet, sagt Luis' Vater der Zeitung Semana, aber sie würden wissen, wer ihn getötet hat. Luis' Mutter schreibt später sogar ein Buch namens Mein Kreuzweg. Sie beschreibt, dass sie schon immer ein schlechtes Gefühl bei Laura gehabt hätte. Als sie in jener Nacht mit dem schwarzen Auto ankam, um Luis abzuholen, da spürte sie etwas Schreckliches, sagte sie in den Medien. Es war, als ob der Dämon zu ihr nach Hause käme.
Der Großteil der Bevölkerung ist auf der Seite von Luis' Familie. Das zeigen sogar offizielle Umfragen. Als das Urteil 2017 gesprochen wird, sind über 70% der Kolumbianer damit nicht einverstanden. Nur 8% befürworten das Urteil. Die Umfragen zeigen auch, dass die Bevölkerung die Justiz schlecht bewertet und kein Vertrauen in das System hat. Wobei da nochmal erwähnt werden muss, dass die Medien ja generell sehr einseitig berichtet haben und die drei Angeklagten vorverurteilt haben. Auch viele Zeitungen berichten negativ über das Urteil. In der Zeitung El Nuevo Día steht, dass das Land weit davon entfernt sei, die Umstände des Todes von Luis zu kennen und dass sich der Fall in die Liste von tausenden Fällen einreihen würde, in denen Straflosigkeit herrsche.
Auch die Staatsanwaltschaft äußert sich mehrmals in den Medien und argumentiert weiter für einen Mord an Luis. Sie wiederholen die Argumente aus dem Prozess. Diese seien unbestritten. Und Laura und Jesse seien einfach nicht glaubwürdig. Der Journalist José Monsalve recherchiert mehrere Jahre in dem Fall. Er kommt zu dem Schluss, dass die Schuld von Laura und Jesse nicht offensichtlich oder unbestreitbar ist. Er sieht eine Kluft zwischen dem, was die Leute glauben, und dem, was wirklich passiert ist. Monsalve meint, dass die Kolumbianer nicht an die Gerechtigkeit glauben und kein Vertrauen mehr in das System haben. Außerdem würden Verurteilungen besser angenommen als Freisprüche.
Monsalve ordnet auch einige Verschwörungserzählungen rund um den Fall ein. Also zum Beispiel Korruption und das Verschwinden von Beweisen. Zum Beispiel kommt das Gerücht auf, dass Überwachungskameras verschwunden seien. Monsalve schreibt, dass jemand Kameras zwischen der Disco und dem Park gezählt habe, insgesamt 12, die verschwunden seien. Diese Behauptung löst ein großes Medienecho aus und das Gerücht hält sich auch noch bis heute. Monsalve aber argumentiert, dass die Staatsanwaltschaft ja erst ein Jahr nach dem Tod von Luis in einem mutmaßlichen Mordfall ermittelt hat und erst dann die Aufnahmen anforderte. Die Kamerasysteme hatten die Aufnahmen natürlich längst überschrieben, das ist ja auch ganz normal.
Monsalve stellt seinerseits eine interessante Theorie auf und beschreibt einen Tagebucheintrag von Luis vom Abend, bevor er zur Halloween-Party aufbricht. Luis schreibt darin, dass er Angst hatte, zur Party zu gehen, weil Laura ihn ablehnen könnte. Monsalve schließt daraus, Luis hatte große Erwartungen und wurde abgelehnt. Wir hatten euch ja schon erzählt, dass Luis versucht haben soll, Laura zu küssen, sie das aber nicht wollte. Und vielleicht erinnert ihr euch auch an den Anfang der Folge, als Luis mit Laura und Jesse zum Hotdog-Stand geht und Jesse fragt, ob sie sich an das vor 2 Jahren erinnern könnte. In der Zeitung Semana wird behauptet, dass Luis offenbar Jesse 2 Jahren zuvor vorschlug, sich zu verloben. Aber sie wollte nicht und die beiden wurden stattdessen beste Freunde. Aber warum sollte Luis das erwähnen?
Monsalve sagt der Nachrichtenseite Infobay, Zitat, Luis ging es schlecht, er rannte weg, fiel und tötete sich selbst. Er geht also auch von einem Unfall aus. Monsalves Buch widerspricht der öffentlichen Meinung, der Staatsanwaltschaft und den meisten Medien und wird, als es veröffentlicht wird, natürlich heftig kritisiert. Der Journalist erhält sogar Morddrohungen. Aber das Buch wird später die Grundlage einer Netflix-Serie von 2019. Das ist keine Doku, sondern eine Dramaserie, die auf wahren Begebenheiten basiert. Luis' Familie allerdings kritisiert die Serie scharf. Am Ende der letzten Folge wird eingeblendet, was die Protagonisten des Falls heute machen.
Ex-Freund Carlos leidet unter Depression, brach sein Studium ab und hat sich aus der Öffentlichkeit vollkommen zurückgezogen. Er klagt gegen die Staatsanwaltschaft, die Klage wird aber abgewiesen. Er kann nur noch vermummt vor die Tür gehen.
Jesse studiert zu Ende, gibt aber keine Interviews und meidet Orte mit Menschen und hat auch keinen Kontakt mehr zu Laura. Jesse verklagt ebenfalls die Staatsanwaltschaft, die Justiz und die Feuerwehr auf Schadensersatz. Das Verfahren läuft immer noch.
Auch Laura studiert weiter, ist mittlerweile Ingenieurin und verheiratet, kann aber kein normales Leben führen. Überall wird sie erkannt und angefeindet.
Und auch gegen Staatsanwalt González laufen weiterhin Verfahren. Die Staatsanwaltschaft, die Feuerwehr und die Justiz übernehmen keine Verantwortung für die Vorwürfe von Laura, Jesse und Carlos.
Luis' kleiner Bruder hat mittlerweile Jura studiert und seinen Abschluss gemacht. Er will als Anwalt den Tod seines Bruders aufklären.
Bis heute wird in den Kommentaren unter Artikeln und Videos zu diesem Fall hitzig diskutiert. Und die große Frage, der alle versuchen, mit Antworten näher zu kommen, ist, war es ein Unfall oder war es Mord? Was meint ihr? Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute. Vielen lieben Dank an Mira, denn du hast uns von diesem Fall erzählt und uns ihn vorgeschlagen. Und wir fanden den so spannend, dass wir den, ja, trotz der Spanisch-Barriere, der Sprachbarriere unbedingt erzählen wollten. Und wenn auch ihr von einem spannenden Kriminalfall gelesen oder gehört habt, dann schreibt uns den doch gerne bei Instagram. Da heißen wir Schwarze Akte, aber das wisst ihr bestimmt schon längst. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf nächsten Dienstag, denn da wird es eine neue Folge in der Schwarzen Akte für euch geben.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trenner gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.